Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Sportreporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Niklas, schönen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass du da bist. Kleiner Vorspann in eigener Sache sozusagen. Könnte durchaus sein, dass das hier das ein oder andere Mal durch ein Hüsteln unterbrochen wird. Das ist dann nicht auf inhaltlich bezogen sozusagen. Ich kränkel noch ein bisschen, bin noch ein bisschen verrotzt. Man muss aber diese 2:3 Niederlage von Holstein auch erstmal verarbeiten, auch körperlich, ne? Das scheint bei mir der Fall zu sein. Also nicht, dass ihr euch wundert. Wir sitzen hier auch mit Maske, um den Erkältungsviren keine Chance zu geben. Zum Glück Corona-Test negativ, genau wie es bei Holstein im Moment auch ist, muss man auch sagen. Auch nicht selbstverständlich. Dennoch steht, und damit kommen wir zum Inhaltlichen, wie gesagt, eine 2:3 Niederlage gegen den HSV. Die erste Niederlage von Holstein in der zweiten Liga gegen den HSV. Die erste Niederlage in der Liga seit den 60ern, in der Oberliga. Damals traf noch Uwe Seeler für den HSV. Nun ist es passiert. Und das, obwohl Holstein das ordentlich gemacht hat, ne?
Ja, das ist ja das Kuriose bei der Geschichte. Wenn man die 8 Zweitliga-Duelle vor diesem vergangenen Freitag sich anschaut, da war noch das ein oder andere Spiel dabei, wo sich der HSV bestimmt am Ende nach Abpfiff gefragt hat, warum haben wir Punkte liegen lassen, respektive warum haben wir heute verloren? Es waren 3 Siege und 5 Unentschieden in diesen 8 Duellen. Jetzt am vergangenen Freitag war es dann tatsächlich so, dass Holstein in den ersten 30 Minuten super dominant war. Also mit Abstand, defensiv wie offensiv, die beste Saisonleistung. Und übers ganze Spiel gesehen, also hat der HSV dann, sagen wir mal, sich auf Augenhöhe bewegt. Mehr war das aber nicht. Mhm. Also Holstein war, das war wirklich ein klasse Vortrag mit einem ganz klitzekleinen, aber dennoch in der Tragweite entscheidenden Makel. Das Runde wollte nicht ins Eckige oder man hat es nicht geschafft, das ins Eckige zu befördern. Und da war der HSV dann doch den entscheidenden Ticken besser.
Ja, das stimmt. Effektiver, kaltschnäuziger. Mhm. Hat man ja auch in den Spielen zuvor eigentlich schon gesehen. Also angefangen beim ersten Saisonspiel des HSV gegen Braunschweig. Da war es noch eklatanter eigentlich, dass Braunschweig da zur Halbzeit eigentlich hätte 3-0, 4-0 führen müssen. Am Ende macht der HSV dann das Tor oder die Tore. So war es jetzt auch. Das 3-0 am Ende war dann eine Spur zu hoch.
Ja,
ja, wie soll man sagen. Aber auch wieder diese Kaltschnäuzigkeit im Strafraum von Ludovic Reis,
ja.
Hervorragend gemacht, nur einen aussteigen lassen, einfach mit der Zielstrebigkeit, die Holstein vorher abging, dann den Ball reingeknallt. Ne?
Ja, auch vorher schon das 1:0 vom HSV, da einmal versetzt hat der Linksaußen Dompe, der Neuzugang des HSV, Rechtsverteidiger Timo Becker, flankt aus dem Fußgelenk, wie früher Charlie Dörfel. Und wie auch früher im Volkspark, eins Uwe Seeler steht, Robert Glatzel am zweiten Pfosten in der Luft. Abstimmung zwischen Holstein-Innenverteidiger Patrick Eras und Linksverteidiger Mikkel Kirkesko, in diesem Fall suboptimal. Er hat dann einen Meter zu jeder Seite Platz. Und das reicht denn für einen Kopfball aus 8 oder 10 Metern, wie weit das war, dass er den präzise ins Eck nickt. Passiert immer sowas. Das ist natürlich eine Qualität vom HSV. Das muss man wirklich anerkennen. Und da muss Holstein noch ein bisschen dran werkeln. Der Gegenentwurf dazu, das 1:0 war in der 39. Der Gegenentwurf war 7 Minuten davor, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da tanzt Fiete Arp Schonlau wunderbar hinter der Mittellinie im HSV-Hälfte schon aus. Stürmt mit Vehemenz nach vorne alleine auf den Keeper Daniel Heuer-Fernandes zu. Macht das eigentlich von der Idee richtig, weil Fabian Rehse mitgelaufen war. Nur der Querpass, den hätte er nur noch einschieben müssen, der war dann einen Ticken zu scharf und einen Ticken zu ungenau. und dann ist da so eine fast 1000%ige Chance auch dahin. Und das andere habe ich eben, das andere Momentum oder den anderen Fakt, warum Holstein verloren hat, habe ich eben schon genannt. Das ist Daniel Heuer-Fernandes, der HSV-Torwart. Also das ist für Zweitliga-Verhältnisse schon ganz außergewöhnlich. Das sind nicht nur die Paraden, die er da an dem Freitagabend wieder einmal gezeigt hat in dieser Saison und damit den HSV vor einem deutlichen Rückstand bewahrt hat. Auch wenn Holstein-Trainer Marcel Rapp sagt, die Schüsse waren teilweise oder Kopfbälle waren teilweise zu zentral, so waren die zumindest schön knackig und da musste der Torwart schon mal zeigen, was er drauf hat. Aber es sind nicht nur die Paraden, er ist tatsächlich der 11. Feldspieler, Steckpässe, die einen Tick zu lang sind, hinter die letzte Kette der HSV-Verteidigung, da steht er da, klärt mit dem Kopf oder mit dem Scherenschlag den Ball aus der Luft. Also das ist schon ein Gesamtpaket als Keeper, was schon für Zweitliga-Verhältnisse in dieser Form ungewöhnlich ist. Die Form hat er auch nicht immer, aber in dieser Saison ist das wirklich, wirklich ungewöhnlich. Also und das rettet den HSV auch dann in solchen brenzligen Situationen und die gab es eben, wie gesagt, gerade in den ersten 30 Minuten, aber auch später noch zuhauf.
Na. Das stimmt. Wenn du in so einer Form bist, dann erarbeitest du dir auch das gewisse Quäntchen Glück, was du brauchst. Genau. Ich denke da an das nicht gegebene Tor nach einem Zweikampf im oder am 5-Meter-Raum, wo man, je mehr Wiederholungen man dann auch noch sieht im Nachgang, desto mehr sieht man, dass da eigentlich gar nichts war.
Ja.
Also da hätte Holstein dann auch schon früher zurückkommen können,
durchaus. Ja, in Echtzeit war das vielleicht für den Schiedsrichter auch schwierig zu erkennen. Es ist aber auch keine grandiose Fehlentscheidung gewesen, sodass der VAR hätte eingreifen müssen oder sowas. Also das war, ich sag mal, 40% kann man das geben, 60% muss man das nicht geben. Aber das, da will ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen. Aber du hast recht, das passt dann in so eine Situation. Ne? Die einen treffen die leere Kiste nicht, überspitzt formuliert. Die anderen haben dann in der Situation das entscheidende Quäntchen Glück.
So ist es.
Das Schöne ist nur, dass da weiß man dann immer, dass man sowohl als normaler Fan als auch als Journalist dann doch in seinen fußballerisch-geistigen Möglichkeiten doch limitiert ist. Wenn dann HSV-Trainer Tim Walter hier an der Förde, natürlich noch bestens bekannt aus der Saison 18-19, nach dem Spiel sagt, dass nach 20 Minuten, dass dann wo der Zugriff gefehlt habe, durch gewisse Umstellungen das Spiel dann doch beim HSV besser funktioniert habe und man doch dann die Kontrolle über das Spiel hat. Da denkt man dann so als geneigter Außenstehender, welche Umstellung möge das gewesen sein? Und welche Kontrolle? Aber das nur mal am Rande.
Ja, das ist ja auch dann vielleicht ein bisschen Psychologie, um den eigenen Spielern mitzugeben, dass da dann das zwar nicht gut war am Anfang, aber dass es danach dann ja doch in irgendeiner Form funktioniert hat, es auf die eigene Seite zu ziehen, wobei das natürlich wirklich sehr wohlwollend formuliert ist. Obwohl wir das bei Holstein auch schon gehört haben, immer wieder. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen Coaching-Speech, wie man immer so schön sagt. Ne? Ja, also da bei Holstein hat man ja sich manchmal auch gefragt, wo denn jetzt genau das Positive gelegen hat.
Hier. Ja, da sind die Trainernamen austauschbar.
Ja.
Dieses Verbalspielchen wiederholt sich dann doch sehr gerne des Öfteren und sei es drum, das gehört ja offensichtlich wohl dazu. Genau. Aber was das Spiel deutlich gezeigt hat, das finde ich also trotz der Niederlage, die ja am Ende hätte das Spiel noch 5 Minuten länger gedauert, wäre es ja mit Sicherheit zu einem Unentschieden geraten, wenn die Torfolge da in der Nachspielzeit angehalten hätte mit den Dingern, der Eigentor von Moritz Heyer in der 92. und Finn Bartels abgeklärt in der 93. War ja nur eine Frage der Zeit und der Schiedsrichter hatte kein Einsehen. Er hätte ja auch mal 5 Minuten noch zusätzlich
noch mal
geben können. Ja. Wollte er nicht, ne? Typisch, hat schon das Tor nicht gegeben, dann will auch nicht 10 Minuten Nachspielzeit. Naja, man kann sich seinen Teil dabei denken. Aber mal im Ernst, die Skills, die Holstein in dem Spiel gezeigt hat, diese Leidenschaft, diese Aggressivität in den Zweikämpfen, diese Intensität, der Mut nach vorne zu spielen, vorne anzugreifen in Intervallen, sagt Trainer Rapp, Holstein-Trainer Rapp natürlich auch zurecht, liegt natürlich immer ein Stück weit am Gegner auch. HSV spielt ebenso temporeich und bietet Räume, Natürlich, aber die Ansätze, die da vorhanden waren, die waren schon ziemlich cool. Und jeden Tag trifft man auch nicht auf ein Torwart wie Heuer Fernandes. Also ich sag mal, wenn man denn etwas Positives aus diesem Spiel mitnehmen möchte, und da gab es reichlich viele Ansätze, das so zu bewerten. Denn vom Kombinationsfluss, wie gesagt, vom Mut, auch zum Distanzschuss, alles, was das Herz begehrt, war eigentlich alles dabei. Soli, knackige Zweikampfführung, also ich kann mich da immer nur wiederholen, Spielwitz, da waren schon ziemlich viele gute Sachen dabei und zeigt, zu was die Mannschaft leistungsmäßig in der Lage ist zu bringen.
Das stimmt. Auf der anderen Seite hat man ein bisschen das Gefühl, dass das eben nur auf den Platz gebracht wird, wenn der Gegner eine dementsprechende Qualität hat. Weiß ich nicht, also Holstein, finde ich, ist ein bisschen gefordert, solche Leistungen halt auch gegen Gegner zu bringen, die tiefer stehen, die dich das Spiel machen lassen, die eben nicht diese Räume vielleicht sofort offenbaren, wie der HSV es tut, dadurch, dass sie selbst nach vorne spielen und so. Holstein passt sich ein bisschen zu sehr in den Leistungen an den Gegner an in dieser Saison, habe ich das Gefühl. Wobei der Output ja immer noch durchaus ordentlich ist. Nun ist man nicht punktgleich mit dem HSV durch einen eigenen Sieg, sondern ist jetzt 6 Punkte dahinter. Nichtsdestotrotz steht man ja immer noch vernünftig da. Der Start, das kleine Startfazit vor dem HSV-Spiel, fiel ja sehr positiv aus, ist jetzt dadurch ja jetzt nicht im Großen und Ganzen eingetrübt. Im Prinzip, ne? Also man steht immer noch vernünftig da, nur die Konstanz ist immer noch nicht so richtig da.
Das ist hundertprozentig richtig, aber man muss natürlich jetzt auch bei den das sind jetzt 12 Punkte nach 8 Spielen, das ist wirklich ordentlich, es ist tabellarisches Mittelmaß, damit kann man erstmal zufrieden sein, aber es kommen natürlich jetzt auch ein paar Kaliber irgendwie, wo das auch ganz schnell nach hinten losgehen kann, mit dieser Gefahr muss man sich konfrontieren innerlich. Trotzdem sage ich, also die Leistung, da muss man vor keinem Gegner Angst haben in dieser Liga. Was die tiefer stehenden Mannschaften, die etwas tiefer stehen in der Arbeit gegen den Ball, da gebe ich dir auch recht. Da muss man mutiger sein, als es zum Beispiel in Regensburg oder auch zu Hause gegen Sandhausen gewesen ist. Da lag vielleicht aber auch noch ein bisschen die 2-7-Klatsche von Paderborn da im Hinterkopf, als Rucksack, belastender Rucksack. Das muss natürlich jetzt alles abgehakt sein. Die Symbiose zwischen Defensive und Offensive muss natürlich funktionieren. Nur, ich gebe mal da ein schönes Beispiel. Bayern München gegen FC Barcelona. Ein schönes Spektakel. Bayern im Glück, dass sie nicht in Rückstand geraten, machen das dann nach der Pause wunderbar, schießen 2 Tore. Erkenntnis nach dem Spiel auf die Fragen der Kollegen dort vor Ort. Warum man dann zuletzt in der Bundesliga nur 3 Unentschieden auf den Platz gebracht hat, um jetzt gegen Barcelona zumindest in der zweiten Halbzeit dann wirklich eine starke Leistung dahin zu zaubern. Ja, weil die Gegner zu tief stehen. Und Barcelona steht natürlich nicht tief. Und dann bieten sich Räume. Und genauso war es für Holstein gegen den HSV. Also man sieht, Mannschaften, die vielleicht in ihrem Anspruch dahin gehen, gepflegten Kombinationsfußball ganz oben auf ihre Agenda zu stellen, natürlich immer gepaart mit allen anderen Tugenden, die da im Profifußball auch dazugehören, die werden es wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger haben, gegen tiefer stehende Mannschaften hinten reinzustellen mit Umschaltspiel, Langenhafer und notfalls auch mal Kantholz nach vorne oder sowas. Das ist natürlich nicht immer attraktiv, aber kann durchaus erfolgreich sein. Das gehört zum, sag ich mal, Berufsrisiko der Störche in diesem Anspruch, den sie haben, gehört einfach dazu. Das muss man nicht lernen, das können die Spieler, das muss man einfach auf den Platz bringen. Ne? Und wie gesagt, dieses Spiel sollte dann auch Mut geben gegen den HSV, trotz der Niederlage. Und da bin ich mir auch sicher, dass es gegen tiefer stehende Mannschaften demnächst sich auch wieder flott wird.
Das stimmt, denn die Grundtugenden haben gestimmt. Das war ja auch in dieser Saison nicht, zumindest sichtbar, nicht immer der Fall.
Richtig.
Kampf, Leidenschaft, Wille war alles da. Störche haben gebrannt. Leider hat es auch ein bisschen auf der Tribüne gebrannt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Es ist ja eine kleine Krux. Es sieht natürlich echt schick aus, muss man sagen, aber es ist einfach saugefährlich und schlichtweg verboten und schadet am Ende dann dem Verein, indem es richtig teuer wird. Ne?
Also es war ja auf der Westtribüne, da wo die Ultras auch stehen, aber ich tue mich immer schwer zu sagen, das sind die Ultras. Ja. Also diese etwas zu stumpfe Katalogisierung der Fanszene finde ich dann auch ein bisschen blöd. Also ich sag mal, das ist eben Anhänger, der Holstein-Anhänger waren, ein spezieller Teil und auch eher nur ein geringer Teil, wenn man die Gesamtzuschauermenge betrachtet. Ich habe aber auch mit Leuten gesprochen, die auf der West gestanden haben, etwas abseits des Epizentrums des Feuerwerks und die restlos genervt waren. Ne? Also das sind jetzt keine Bankbüchse gewesen, die gedacht haben, oh, hoffentlich fackeln ihr meine Klamotten nicht ab. Das kann ja auch mal schnell passieren. So sind die nicht ausgelotet, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Die waren einfach nur genervt, wenn ich da auf einmal im Rauch stehe, in den Nebelschwaden, ich krieg das Kratzen im Hals und die Augen tränen oder so. Das ist einfach nicht lustig. Und das ist, finde ich, einfach, wenn ich das mal so sagen darf, auch wenn ich jetzt mir den großen Zorn der Pyro-Freunde mir zuziehen werde, ich finde das einfach gelinde gesagt eine intolerante Unverschämtheit, was da passiert. Dass der Verein dafür Strafe zahlen muss, das ist dann das nächste Kapitel. Aber erstmal finde ich das gegenüber den anderen Menschen, die da in der Nachbarschaft stehen, die das vielleicht gar nicht möchten, irgendwie, finde ich das einfach unmöglich. Also vielleicht kann sich ja der ein oder andere, der sich daran erfreut, wenn sein Rauchtopf da die schönsten Farben produziert, mal überlegen, dass theoretisch zumindest auf der Tribüne auch irgendwie ein Familienvater mit seinen Kindern stehen könnte oder sowas oder mit seinen Filius, die vielleicht durch Glück oder durch Beharrlichkeit da noch zwei Karten erworben haben und die sich auf diesen Abend freuen und der Vater stolz mit seinem Sohn dahin zu gehen und erlebt da so eine Scheiße da. Also ich finde, dass der Wertekosmos, den diese Menschen da teilweise ausleben, jenseits aller Regeln, die gesetzlich aufgestellt sind, das will ich jetzt gar nicht moralisieren, dieser eigene Wertekosmos geprägt von Intoleranz, das geht in meine Rübe, geht das nicht rein. Mhm. Also ich verstehe es einfach nicht. Dann gibt's natürlich auch noch die Sicht des Vereins, der in Haftung steht als Veranstalter für wenn da jetzt irgendwas schief gehen sollte. Und da hingen ja nun auch noch ein paar Banner, ne, am Zaun. Also da kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass da jetzt nicht auch noch eine Brandgefahr bestanden hat, ne? Also da muss ja eigentlich theoretisch nur ein Funke rüberspringen. Nun hat es Gott sei Dank geregnet gehabt noch vor dem Spiel. Da war die Gefahr vielleicht nicht ganz so groß. Aber nichtsdestotrotz kann da schon mal gerne was in Brand geraten. Also der Verein steht in der Haftung. Und ja, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob der von Präsident Steffen Schneekloth zitierte Club-Fan-Dialog, ob der tatsächlich so auf Augenhöhe stattgefunden hat. Aus Vereinssicht sicherlich. Ob das jetzt aus Fansicht auch so gewesen ist, das mag ich nicht beurteilen. Mhm. Ist aber auch grundsätzlich eigentlich von untergeordneter Wichtigkeit die Antwort auf diese Frage. Es gab ja diesen Fan, und dazu gehört zum Beispiel zu diesem Club-Fan-Dialog, dass man sich mit den entsprechenden Stellen des Vereins vor einem Heimspiel darüber austauscht, wo und wann und welche Banner und Transparente man aufhängt. Dann wird das abgeschnackt, dann wird das genehmigt oder vielleicht zum Teil dann auch aus guten Gründen nicht genehmigt, der bestimmte Banner, dann dürfen die vorher aufgehängt werden. So, ich sag das jetzt einfach mal ganz platt, das ist etwas komplizierter, ist dann schon noch, aber die dürfen aufgehängt werden, schon vor dem Spiel und wenn das Stadion noch gar nicht richtig geöffnet ist. So, und wenn dann das offensichtlich dazu benutzt wird, um irgendwo Pyroerzeugnisse zu bunkern, da würde ich also ganz ehrlich, ohne Moral, den moralischen Zeigefinger mit Verweis auf Gesetze und so weiter, ich wäre stinksauer. Ne? Das kostet Geld und da wird mein Vertrauen wird da missbraucht. Mhm. Also, und das finde ich, ich verstehe es nicht mehr. Also aber da muss ich Holstein-Kiel auch nicht, oder die Holstein-Kiel-Fans dürfen nicht für sich akklamieren, dass sie da ganz was exklusiv Tolles gemacht haben. das ist in fast allen Stadien mittlerweile Praxis, ein der gelebte Standard. Das war aber nach Öffnung der Stadien, nach der Pandemie, nach Ende der Geisterspiele durch die Pandemie, war das am Anfang aber nicht so. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten wieder so entwickelt. Geht dann noch weiter. Ich will jetzt nicht Pyroshow mit Gewalt gleichsetzen, aber der Weg ist offensichtlich nicht so weit davon entfernt, weil am Ende der vergangenen Saison gab es ja auch auf europäischer Ebene da diverse Platzstürme nach Erfolgen, aber auch national. So, das war auch schon okay in der Euphorie und bla bla bla. Aber es geht dann immer irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer einen Schritt weiter. Ne? Und jetzt hat man diese Situation beim Europacup-Spiel vom 1. FC Köln in Nizza gehabt, wo entsetzliche Bilder.
Ja.
Und jetzt gestern Frankfurt in Marseille schon wieder die gleiche Scheiße. Was ist denn nur los mit den Leuten?
Genau das Gleiche auch beim Bundesligaspiel von Werder gegen Augsburg nach dem verschossenen Elfmeter von Marvin Ducksch, wo Gikiewicz da auch ein Larry macht, muss er auch nicht machen.
Muss er nicht machen,
ne. Passiert aber eigentlich nichts, ne? Macht hier nur, seid leise und so, dann springen da schon die ersten Fans über den Zaun direkt an die Bande und so. Also da kann man sich eigentlich nur vom Kopf schlagen.
Ja, wo hört das denn auf?
Ja.
Und nochmal, setzt zumindest an Spieltagen dann bei den Kameradinnen und Kameraden aus den entsprechenden Kreisen, setzt da das Großhirn aus? Ist das eine grundsätzliche Missachtung aller gesellschaftlichen Regeln? Nochmal, kein moralischer Zeigefinger. Man kann immer Grenzen neu austesten, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das darf doch ein gewisses Niveau nicht unterschreiten. Ja. Und das kann ich nicht. Das tut mir leid. Da fehlt mir komplett das Verständnis dafür. Und ich weiß aber auch, wenn man sich Gedanken macht und alles Mögliche und auch mit entsprechenden Behörden oder Menschen, die dafür zuständig sind in der Fanforschung oder sonstiges, alles, was man lesen und womit man sprechen kann, es gibt keine Lösung, ne?
Mhm.
Also ich sag mal, eine Teillegalisierung jetzt nochmal, ob das dann im Vergleich zu diesen Mordskrawallen da, ist das ja noch in An- und Abführungszeichen die harmlosere Entgleisung.
Ja.
Es gibt aber auch, ob die Teillegalisierung von Pyrotechnik, wie von einigen Politikern jetzt offenkundig da irgendwie ins Gespräch gebracht wird, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ich nehme jetzt das Holstein-Stadion. Wo bitteschön soll da ein sicherer Stadionbereich sein, dass man da Feuerwerk abbrennen kann in der kleinen Hütte? Und dann gibt's da noch die Alternative mit den nicht ganz so heißen Feuerwerkserzeugnissen. Die sind dann nur 1000 Grad warm oder was weiß ich. Also das ist doch alles Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Kein Mensch braucht das. Das braucht kein Mensch. Ne, nochmal, es sieht toll aus und wenn man sich früher an die Bilder erinnert oder heute noch aus Südamerika, wenn da das halbe Stadion abfackelt oder so, dann kommt immer die Frage, ja, ist ja nichts passiert und schön, ne? Sehr gut.
Ja, so sieht's aus. Mhm. Wir müssen uns vielleicht den Bebauungsplan fürs neue Holstein-Stadion nochmal angucken,
ob
da irgendwo noch eine Ecke vielleicht zur Sondernutzung ausgewiesen ist.
Dann, das könnte natürlich sein.
Mal gucken, ob da so weit gedacht worden ist. Ne? Man weiß es nicht. Ja, eigentlich schade, dass das dann irgendwie mal wieder eins der großen Themen ist um dieses Spiel herum, weil das eigentlich ja dem Sport, das Sportliche überstrahlt dann und nicht nur, weil Bengalos heller sind als das Geschehen auf dem Rasen, sondern auch symbolisch, metaphorisch sozusagen. Wirklich ärgerlich, für mich auch nochmal eine andere Dimension, dieses Präsentieren von geklauten Schals der gegnerischen Fans und so, also eine völlig hanebüchen und völlig...
Weißt du, was das ist? Kinderkacke. Ehrlich, nichts als Kinderkacke. Wer da stolz drauf ist, jetzt Fan-Utensilien des anderen Clubs geklaut zu haben, da frage ich mich ehrlich, wie einfältig muss das Leben sein?
Ja.
Es gibt viele, viele Sachen, die deutlich spannender sind, die auch mit Fußball zu tun haben, aber die insgesamt deutlich spannender sind. Gut, was soll's.
Zum Beispiel die nächste Aufgabe ist deutlich spannender und da hoffen wir mal, dass der Kieler Gästeblock auf der Bielefelder Alm wieder so einen guten Job macht wie in den Auswärtsspielen zuvor, denn Also leuchtendes Beispiel, was das angeht, ja, damals, sagt man jetzt schon, ein paar Wochen her, das Auswärtsspiel in Magdeburg, wo sogar die Spieler sich sehr erfreut gezeigt haben, Selfies gemacht haben vor dem Block, weil das einmal toller Support war vor dem Auswärtsblock, ohne Regelübertretung, beziehungsweise ohne Regelübertretung, weiß ich nicht, hast du ja gesagt, so ein bisschen ist das vielleicht ja auch in Ordnung, aber ohne Entgleisung.
Genau.
Da hoffen wir mal, dass das in Bielefeld genauso ist. Wir haben im Zuge des HSV drüber gesprochen, Holstein kann besser gegen Mannschaften die Räume lassen, ist klar. Das Kieler Spiel ist ja auch auf Tempo dann nach vorne ausgelegt und nur ist Bielefeld eigentlich als Mannschaft in so eine Kategorie durchaus einzustufen, als Bundesliga-Absteiger und ja auch nicht nur aus Versehen mal ein Jahr Bundesliga gespielt, sondern sich da durchaus schon einen Namen gemacht, dann aber jetzt letzte Saison abgestiegen und überhaupt nicht aus den Startlöchern gekommen in der zweiten Liga. Was erwartet Holstein da mit Bielefeld? Ist das eine Mannschaft, die nach vorne spielt, oder ist das eine Mannschaft, die erstmal versucht, ihre Sicherheit zu finden und dann vielleicht ein bisschen defensiver agiert, auch zu Hause?
Also ich glaube nicht, dass da zur vollen Offensivattacke auf der einen Aussicht von Arminia Bielefeld geblasen wird. Das wird ein bisschen aggressiver nach vorne ausgerichtet sein als dieser berühmte Rehagel-Spruch kontrollierte Offensive. Aber das wird jetzt nicht volle Attacke sein. Aber auch eine kontrollierte Offensive mit einer Mannschaft, die so bestückt ist wie Arminia Bielefeld, kann schon mächtig für Angstschweiß im eigenen Strafraum sorgen. Ich nenne dann als vordere Beispiele mal die beiden Ex-Kieler Masaya Okugawa und Jan Isera, unseren ehemaligen Torjäger, die da mitmischen. Es ist halt so, dass diese Mannschaft eigentlich von der Einzelbesetzung her müsste die eigentlich theoretisch zumindest ganz vorne mitmischen.
Ja.
Aber was eben vielfach unterschätzt wird, und das gilt ja auch für Greuther Fürth, da sind die Vorzeichen noch ein bisschen anders als bei Arminia Bielefeld, ein bisschen schlechter sozusagen. Es ist immer das Gleiche, ne? Man unterschätzt das häufig, was ein Abstieg in den Spielern oder ein Misserfolg wie ein Abstieg oder auch aus Kiel bestens bekannt, das Scheitern in einer Relegation, was das mit den Köpfen der Spieler so macht im Nachklapp, zumindest zu Beginn der nachfolgenden Saison. Und so stelle ich mir das auch, ohne jetzt ganz genaue Detailkenntnisse über die Vorgänge in Bielefeld zu haben, ist ja auch schon ein Trainerwechsel da über die Bühne gegangen, so stelle ich mir das in Bielefeld auch vor. So neu sortieren, mal sehen, was geht, und im Grunde scheiße, wir sind abgestiegen. So, und das zieht sich dann natürlich die ersten Wochen hin, denn kommst du ergebnistechnisch nicht in eine Spur, dann verlierst du ein Stück weit Selbstvertrauen, das musst du dir alles wieder erarbeiten. Das Dumme dabei ist, in aller Regel, und das wissen wir in Kiel auch gut, platzt irgendwann der Knoten. Und ich hoffe ja nicht, dass das am Samstag gegen Holstein sein wird. Das wäre jetzt dann, könnte ja dann die Woche drauf gerne stattfinden oder sowas. Sei es ja Jan Isera und Masaya Okugawa speziell gegönnt. Aber irgendwann platzt der Knoten. Dafür ist die Mannschaft eigentlich zu gut aufgestellt vom Kader her.
Ja.
Auch wenn man sagen muss, das ist dann auch, wird auch der Torwart Ortega, der jetzt Ersatzkeeper bei Manchester City ist, der hatte ja eine tragende Rolle in den letzten Jahren bei der Arminia. Und wenn so einer dann wegbricht, wird manchmal auch unterschätzt, was das für die Restmannschaft dann bedeutet. Wer nicht mitspielt, mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls, gegen Holstein, ist Fabian Klos.
Der immerhin als Type ja noch da ist,
genau.
Dann, wenn schon Stefan Ortega nicht mehr da ist.
Genau.
Fabian Klos als der, das Bielefelder Gesicht ja eigentlich. Ja,
also, Gesicht der zweiten Liga, wenn man das so nimmt. Also, und selbst Stefan Klos hatte ja, der nicht in jedem Spiel im Bundesliga-Unterhaus seine Topform hat, vielleicht immer Tor oder häufig Tor gemacht, aber nicht immer Topform.
Fabian Klos, müssen wir sagen. Stefan Klos ist damals Keeper von Borussia Dortmund gewesen.
Richtig.
Darf man nicht verwechseln.
Stimmt. Nein, Fabian Klos natürlich. Und der hatte auch nicht immer Topform, nur gegen Holstein. Da war der immer, also da kann ich mich an kein Spiel erinnern, in dem er nicht überragend war.
Ja.
Und dass der jetzt verletzungsbedingt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfällt, das könnte dann so ein kleiner Naja, ein kleiner Bonschau für Holstein sein, wenn sie denn diese Möglichkeiten nutzen.
Ist ja auch so ein Typ, der einfach Präsenz ausstrahlt, ja. Und der auch Gegenspieler bindet, dann vor allen Dingen auch im Luftduell. Genau. Und das ja, ist Jani Serra nicht ganz so ein Hühne und einfach auch ein anderer, etwas anderer Spielertyp,
ja.
Der nicht so als Funkturm sozusagen da vorne wirklich Alarm macht, sondern auf andere Art und Weise. Aber
ja, der muss seine Rolle da auch erstmal finden, ja. Jani. Jetzt ist ja. Er zwar im zweiten Jahr schon da oder sowas, ne? Mhm. Aber er muss seine Rolle natürlich auch finden. Und ist er jetzt im zweiten Jahr schon da? Komm, mhm. Jetzt. Ja, mhm. Ist er, ne? Mhm. Richtig, genau. Und der muss seine Rolle jetzt auch finden, hat in der Bundesliga gute Ansätze gezeigt in der vergangenen Saison, hat aber, wie gesagt, schlussendlich ja nicht gereicht. Und Jani ist ein sensibler Spielertyp, das weiß man hier aus Kiel. Aber an guten Tagen wissen wir alle, da ist der Jani dann auch schon mal in der Lage,
absolut. Auch
den Gegner mal alleine abzuschießen. Ne? Und dann haben sie noch den Kollegen Hack, den jungen Sprinter da, Blondschopf,
ja, ja.
Der eigentlich permanent eigentlich nur mit ausländischen Clubs in Verbindung gebracht wird und irgendwann auch wechseln wird. Aber im Moment kickt er eben noch für die Arminia. Aber die dachten dann auch, dass sie im Aufwind wären. Dann aber langsam in den Aufwind geraten, nach diesem etwas schlechten. Mm. Und dann kam das letzte Spiel in Nürnberg, das war wieder komplette Grotte.
Ja, ja.
Nicht vom Ergebnis her, das war Last-Minute-Niederlage, Tempelmann in Nürnberg, das Tor gemacht, ich glaube in der 93. Oder irgend sowas. Aber das ganze Spiel von Arminia war einfach Grotte. Also das war dann wieder ein erbarmungsloser Rückschlag, wenn man es so bezeichnen möchte. Und bin mal sehr gespannt, was da
ja, es ist eine Mannschaft, die immer noch in Erfindung ist, ne?
Also so ist
das, ist ja auch nicht nur Ortega gegangen, sondern zum Beispiel auch Amos Pieper,
genau.
Zu Werder, der ja da auch sehr starke Saison gespielt hat, U21 Nationalspieler, erfolgreich da gewesen. Also es ist immer noch so, es ist immer noch ein bisschen Rotation drin, immer von Spiel zu Spiel, und man weiß nicht so genau, da dürfte Holstein, was das angeht, den Schritt weiter sein. Nur das haben wir nach der Vorbereitung auch schon gedacht, und dann ist es nicht so ganz auf den Rasen gekommen. Also auch wenn jetzt schon ein paar Wochen ins Land gegangen sind und sich die Zweitligisten alle schon mal ein bisschen beschnuppern konnten und es viel Videomaterial gibt und so weiter, immer noch eine kleine Unbekannte, diese Mannschaft. Ne?
Ja.
Ein bisschen mit Unwägbarkeiten verbunden nach wie vor.
Muss man auch abwarten, wie die Anhänger der Arminia, wie die sich verhalten. Die sind ja erfahrungsgemäß sehr leicht zu begeistern, aber wenn es dann nicht so läuft, kann das Pendel auch mal schnell umschlagen in die Gegenrichtung. Das ist dann für die Heimmannschaft auch nicht so lustig, das haben wir auch schon erlebt. Und da sind schon interessante Vorzeichen dabei. Und für Holstein geht es natürlich ganz klar darum, wie in jedem Spiel 3 Punkte holen, das ist ja logisch oder so. Aber wohin geht die Reise jetzt? Ne? Muss man jetzt nach dem Spiel, dann kommt die Länderspielpause, ist nach dem Spiel erstmal der Blick ein bisschen nach unten gerichtet, dass man Abstand zu den unteren Tabellenplätzen, oder hat man das Gefühl, oh, nach der jetzt mit einem Dreier oder sowas, könnte man vielleicht nach der Länderspielpause dann vielleicht mal im oberen Drittel richtig angreifen. Also da ist schon Zündstoff drin in der Partie, da gibt es gar nichts.
Erstmal geht die Reise nach Bielefeld, auch wenn böse Zungen immer noch behaupten, es sei ein weißer Fleck auf der Landkarte.
Sollen ja schon Mannschaften eine Münze angetreten sein, obwohl da gar kein Gegner war. Ne?
Und trotzdem nicht gewonnen.
Und trotzdem nicht
gewonnen. Es ist immer schwierig da unten. Aber es ist, muss man auch sagen, Bielefeld eine der angenehmeren Auswärtstouren, ja. Für an der Peripherie lebende Kieler Störche. Durchaus eine machbare Tour, die nicht so viel nicht so viel körperliche Ressourcen frisst alleine durch die Reise. Also vielleicht auch eine schöne Tour für die Fans, um den Auswärtsblock zu füllen. Samstag Mittagsspiel bei angenehmem Wetter, so wie es aussieht, kann man mal machen.
Passt eigentlich.
Eigentlich schon.
Ja.
Denke ich auch. Sind wir gespannt, wie es aussieht. Sind gespannt, wie beide Mannschaften auftreten werden. Bei Holstein schwebt ja auch über allem immer noch die Frage Dreierkette, Viererkette, Hybridsystem, jetzt 2-6er, 1-6er, wie auch immer. In Bielefeld werden wir sehen, wie die Mannschaft dann ohne Fabian Klos zum Beispiel aufgestellt wird.
Und Holstein ohne Benedikt Pichler, ne?
Holstein ohne Pichler, ganz genau. Da auch Otti Vried hat noch ein paar Schwierigkeiten in die Saison zu finden. Manche munkeln, er sei mit dem Kopf schon bei der WM. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Der hat einfach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten irgendwie in dieses Jahr, haben andere auch schon gehabt. Insofern, man darf gespannt sein, wie man aufgestellt ist. Hat Finn Bartels sich empfohlen für einen Startelf-Einsatz jetzt mit seinem abgeklärten Treffer in der Nachspielzeit. Man darf gespannt sein. Ihr erfahrt es alles bei uns, so schnell wie es geht. Am Sonnabend natürlich mit dem Komplettprogramm, Live-Ticker, Spielbericht. Noten von uns und gerne auch Noten von euch mit selbst abstimmen, den Kommentar zum Spiel. Wir sind da nah dran und berichten alles. Opa, ich sag vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Wir freuen uns aufs Wochenende. Wünschen euch ein schönes Fußballwochenende. Das letzte vor der letzten Länderspielpause, der letzten kleinen normalen Länderspielpause, muss man sagen, ehe dann im November die ganz große WM-Pause kommt. Einmal noch Nations League, bevor es in die WM geht. Es wird immer verrückter, aber nützt nichts. Das letzte Spiel vor der Pause, dann erst danach, zwei Wochen später, Holstein wieder zu Hause gefordert. Jetzt geht's nach Bielefeld. Macht es gut da draußen, bleibt gesund, verfolgt das Spiel, wie ihr mögt.
Darf ich noch einen Seitenschwenk machen?
Oha,
ganz kurz nur. wir machen ja hier Podcast über Fußball, Holstein Kiel im Speziellen. Aber ich darf mal alle Sportinteressierten bitten, am Freitag die Daumen für die deutschen Basketballer zu drücken, die im WM-Halbfinale gegen Spanien spielen. Gestern zeigte dankenswerterweise RTL das Viertelfinale gegen Griechenland. Also für jeden, der jetzt auch nur neben dem Fußball selbstverständlich geringstes Interesse an Sport hat, das war eine denkwürdige Veranstaltung. Also mit einem solchen Unterhaltungscharakter, selbst wenn man nicht im Basketball zu Hause ist und nicht die Regeln, nicht alle jetzt aus dem FF kennt, das war einfach sensationeller Sport. Und ich hoffe, dass das wieder im Free TV übertragen wird am Freitagabend, das Spiel gegen Spanien, sollte man sich reinziehen. Das nur mal an dieser Stelle. Und dann Samstag natürlich volle Konzentration dann auf allen Kanälen oder direkt vor Ort für die Kieler Störche, ist doch ganz klar.
So sieht's aus. Freitag ins Finale.
Genau.
Stürmen, Samstag die Alm stürmen, sozusagen.
Genau.
Das ist der Plan. So sieht's aus. Und auch ein kleiner Exkurs dazu. Man muss sich jetzt, ich fand es sehr, sehr nett, wie gestern immer vermieden wurde, den Nachnamen des griechischen NBA-Superstars Antetokounmpo zu benutzen, Greek sondern einfach immer nur Giannis gesagt wurde. Insofern, da machen wir bei Holstein jetzt auch so. Einfach immer nur, wenn man nicht weiß, wie man spricht oder schreibt, Steven.
Genau.
In diesem Sinne, schöne Grüße an den Kollegen Skripski. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt, und sprechen darüber, ob das auf der Alm denn geklappt hat und wo die Reise danach hingeht. Und erstmal Konzentration auf Bielefeld.
Genau.
So sieht's aus. Macht es gut da draußen. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.